Hallo, ich denke, ich darf mich selber vorstellen. Mein Name ist Katharina Dupont. Ich werde einen Vortrag zum Thema OpenStreetMap jenseits der Karte, einen Erfahrungsbericht aus der Immobilienbewertung halten. Ich werde erstmal damit anfangen, unseren Anwendungsfall vorzustellen, die Lagebeurteilung in der Immobilienbewertung, bevor ich dann zu etwas mehr technischen Themen komme. Man sieht es wahrscheinlich schon am Logo. Das Unternehmen, für das ich arbeite, macht Software für Sparkassen und die Anwender von unserem Produkt, das sind Immobiliengutachter. Also wenn ihr einen Kredit aufnehmen wollt, um eine Immobilie zu finanzieren, sind das diejenigen, die schauen, ist die Immobilie genug wert, damit ihr den Kredit zu den Konditionen bekommt. Da steckt natürlich noch viel mehr dahinter als die Lagebeurteilung. Ich konzentriere mich jetzt hier auf die Lagebeurteilung, genauer gesagt auf die Mikrolage, weil das eben der Teil ist, wo wir OpenStreetMap-Daten nutzen. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum viele von euch hier sind. Der wichtigste Punkt, der wichtigste Begriff in dem Zusammenhang sind die Points of Interest. Wenn ihr nach einer neuen Wohnung im Haus sucht, kennt ihr das wahrscheinlich. Man überlegt sich, wo ist der nächste Supermarkt, wie schnell ist man in der nächsten Schule etc. Man guckt nach Dingen, die für den Alltag wichtig sind in der Umgebung, und das sind die Points of Interest. Da gibt es verschiedene Kategorien, Einkauf und Besorgung, da gehören eben sowas wie verschiedene Arten von Läden dazu, aber auch so Sachen wie Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken, die man hoffentlich nicht allzu oft braucht, aber eben wenn dann doch auch dringend. Dann haben wir noch die Kategorie Freizeit mit sowas wie Restaurants, Fitnessclubs, Theater. Dann Stadtzentren im Allgemeinen, unterteilt in Großstädte und Kleinstädte, Ausbildung und Arbeit, Hochschulen, Schulen, Kindertagesstätte und dann auch ÖPNV und Infrastruktur. Der ein oder andere hier nutzt vielleicht gerne Züge, Busse etc. Und da ist es natürlich schön, wenn man eine Bushaltestelle oder die U-Bahn in der Nähe hat. Wenn man jetzt viele Points of Interest in der Umgebung hat, dann sprechen wir von einer guten Mikrolage und grob gesagt kann es zu höheren Immobilienpreisen führen. Also viele Points of Interest ist gut für den Wert der Immobilie. Wenn wir jetzt uns mal zwei Beispiele angucken, das ist die Umgebung, wo wir uns gerade befinden. Wenn ihr jetzt heute Mittag euch was zu essen kaufen wollt, vielleicht einen Supermarkt sucht, dann seht ihr, hier gibt es jede Menge von diesen lila Kästchen. Das sind die Supermärkte hier in der Umgebung. Hier sieht man, zu Fuß hat man drei, die in 10 Minuten zu erreichen sind. Wenn man Fahrrad oder Auto hat, dann sind sogar 10 oder 11, die man da zur Auswahl hat. Also es gibt jede Menge Supermärkte hier in der Gegend. Auch bei anderen Besorgungsmöglichkeiten, Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken, alles gibt es in der Umgebung und auch in den anderen Bereichen. Ich habe es jetzt hier nicht ausgeklappt, aber man sieht, es sind relativ hohe Zahlen. Wir haben hier insgesamt eine sehr gute Mikrolage. Viele relevante Ziele können schnell erreicht werden. Wenn wir uns jetzt irgendwo eine Adresse in Brandenburg auf dem Land angucken, dann muss man schon mal ein bisschen genauer gucken, bevor man da irgendwo einen Supermarkt weit entfernt findet. Mit Fahrrad und zu Fuß ist da nicht mehr viel. Viertelstunde mit dem Auto hat man dann mal 3 Supermärkte. Alles andere ist noch viel weiter entfernt. Und wenn man jetzt hier mal guckt, Ärzte, Krankenhäuser und so, ist alles ganz schlecht erreichbar. Und ÖPNV-Infrastruktur, da hat man dann irgendwo noch so 5. Die sind auch alle etwas weiter entfernt. Also insgesamt reden wir dann von einer einfachen Mikrolage. Schlecht möchte man da nicht sagen, also sagt man lieber einfach. Man hat lange Wegzeiten, die dann insgesamt die Lagequalität reduzieren. Genau, wir haben jetzt hier gesehen, natürlich gibt es irgendwo dann auch ein Krankenhaus. Im Zweifelsfall fährt man dann doch ein bisschen länger, aber wir können natürlich irgendwie nicht alle Krankenhäuser, die es in ganz Deutschland gibt, dann darstellen. Wir müssen uns irgendwo Grenzen setzen. Insgesamt gucken wir bei den nahegelegenen Stadtzentren nach bis zu 5 Kleinstädten und Großstädten pro Transportmittel und bei allen anderen Points of Interest nach bis zu 10. Das können dann in der Anzeige auch mal 11 oder 12 sein, weil wenn da irgendwo eine Fahrradbrücke ist, dann ist vielleicht mit dem Fahrrad der nächste Supermarkt ein anderer als mit dem Auto. Aber insgesamt halt maximal 10. Und dann gucken wir je nach Transportmittel, wie weit sind die Leute so bereit zu fahren. Da unterscheiden wir ein bisschen nach verschiedenen Orten, also ländliche Regionen, da fahren die Leute wirklich eher Auto. Da nehmen wir dann alles bis 16 Minuten mit dem Auto zu Fuß und mit dem Fahrrad nur bis zu 13 Minuten. Im städtischen Bereich sind dann Fahrrad und Fußwege interessanter, da nimmt man dann in der Innenstadt auch mal 24 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad in Kauf und Auto nehmen wir dann nur bis zu 12 Minuten, wobei da in der Innenstadt auch meistens einfach viel in 12 Minuten mit dem Auto zu erreichen ist. Das war jetzt so unser Anwendungsfall. Jetzt komme ich zum Thema Datenquelle und Datenaufbereitung und insgesamt zu dem etwas technischeren Teil und dem, wo es jetzt auch darum geht, wie nutzen wir Open Data und Open Source Software, um eben diese Points of Interest auch zu finden. Ich fange an mit der Nutzung und Aufbereitung von den OpenStreetMap-Daten, die wir nutzen. Dann werde ich ein bisschen was dazu erzählen, wie man Points of Interest in der Nähe einer Adresse findet. Dann komme ich zum Thema Open Route Service, den wir lokal hosten. Dazu möchte ich ein bisschen was sagen. Und zum Schluss noch was dazu, wie wir unsere Daten aktuell halten, auch im Zusammenhang mit Open Route Service. Ich denke, die meisten von euch wissen, was OpenStreetMap ist. Die Folie ist mehr der Vollständigkeit halber. Ich habe ein bisschen paraphrasiert von der OpenStreetMap.de-Seite. Es ist ein internationales Projekt mit dem Ziel, eine freie Weltkarte zu erschaffen. Viele verschiedene Menschen sammeln weltweit Daten zu allen möglichen Themen, Flüsse, Wälder, teilweise sind Baumarten kategorisiert und eben auch die Sachen, die für uns interessant sind, wie eben Restaurants, Supermärkte und alles andere, was wir so brauchen. Das Ganze wird frei und kostenlos zur Verfügung gestellt, zum Beispiel als Download im PBF-Format, das heißt Protocol Buffer Binary-Format ist, soweit ich weiß, sehr speziell für die OpenStreetMap-Daten und ermöglicht halt, dass die Datenmengen relativ klein sind, relativ kompakt und gut zu verarbeiten. Ich glaube, da gibt es andere Leute hier auf der Konferenz, die da mehr zu sagen können. Ich nutze es nur. Genau, um das Ganze zu nutzen, kommt ein anderes. Also es kommen mehrere Open-Source-Tools zum Einsatz. Das, was ich hier erstmal erwähnen will, ist Osmium. Die Osmium-Library ist eine schnelle, flexible C++-Bibliothek zum Arbeiten mit OpenStreetMap-Daten. Was für uns interessant ist, ist zum einen PyOsmium. Wir haben eine Python-Anwendung und damit bekommen wir eben die Python-Anbindung. Und das Osmium-Tool, manche Sachen zur Vorbereitung der Daten machen wir über Bash-Skripte. Das ist ein Command-Line-Tool basierend auf der Osmium-Library und damit kann man sehr gut einfach mit diesen OpenStreetMap-Daten arbeiten. So, die ersten Schritte unserer Datenverarbeitung ist, dass wir uns die Daten runterladen. Zum Beispiel gibt es da eine Germany, OSM, PBF, die OpenStreetMap-Daten für Deutschland enthält. Und da nutzen wir dann PyOsmium für die Extrahierung von den für uns interessanten Points of Interest und speichern das in der MongoDB Collection. Dann haben wir jetzt hier zum Beispiel einmal die Kennzeichnung, was ist es überhaupt für ein POI? In dem Fall hier von dem Screenshot ist es Amenity University. Wir haben hier in dem Fall eine Adresse, das ist nicht immer gegeben. Hier haben wir sie und Namen, das ist jetzt nicht durch Zufall die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Also genau das, wo wir uns hier befinden und was wir immer haben und womit wir auch viel dann arbeiten, sind die Geokoordinaten. Und das speichern wir für alle möglichen Points of Interest bei uns in der Datenbank. Das Ganze bereiten wir dann noch weiter auf. Zum einen bereinigen wir die Daten etwas. Teilweise hat man doppelte Points of Interest. Also zum Beispiel eine Schule hat zwei Gebäude. Vielleicht sind es auch zwei Schulen, die mal zusammengelegt wurden. So die alte Mädchen- und die alte Jungenschule. Und dann hat man oft in der Datenbank zwei Points of Interest. Oder auch bei Bushaltestellen, dann hat man pro Richtung eine. Wir wollen das Ganze aber als ein Point of Interest ansehen. Das machen wir dann in der Vorbereitung, wenn wir die Daten in der Datenbank speichern. Dann gibt es auch noch so Spezialfälle. In den OpenStreetMap-Daten wird bei Bahnhöfen zwischen Halt und Station unterschieden. Da geht es dann um so Sachen, wo ist eine Weiche etc. Das ist für unsere Kunden einfach irrelevant. Die wollen wissen, wo kann ich in den Zug einsteigen. Dementsprechend fassen wir sowas wie Halt und Station zusammen. Das kam auch aus Kundenfeedback. Wir hatten eine Kundin, die meinte, ja, warum wird der S-Bahn halt an der einen Stelle angezeigt? Der andere, der näher ist, wird nicht angezeigt. Dann haben unsere Datenanalysten nochmal in die Daten geguckt, haben festgestellt, das eine ist ein Halt, das andere eine Station. Wir wollen die Halts mit anzeigen. So ergibt es sich auch einfach über die Zeit, dass wir unsere Daten verbessern für den Nutzen unserer Anwender. Dann reichern wir die Daten noch mit anderen Quellen an. Wir haben zum Beispiel eine CSV-Datei der Deutschen Bahn, die Fernbahnhöfe enthält und kennzeichnen damit dann Fernbahnhöfe nochmal extra, weil es eben noch ein großer Unterschied ist, ob an dem Bahnhof jetzt ein ICE fährt oder nur die S-Bahn. Die Datei wird nicht mehr von der Deutschen Bahn gepflegt. Dadurch sind wir da auf der Suche nach einer Alternative. Eventuell finden wir die Informationen auch ausreichend genau in den OpenStreetMap-Daten. Das ist einfach ein Thema, was bei uns noch ansteht. Aber dadurch, dass sich da auch nicht so viel ändert, hat es jetzt auch keine so große Dringlichkeit. Genau, dann haben wir noch das Thema Kategorisieren. Die Städte haben teilweise schon auch unterschiedliche Bezeichnungen in OpenStreetMap, dass man da Town und City hat. Das passt für uns nicht immer ganz. Wir gehen da nach der Einwohnerzahl, die ist auch meistens enthalten. Wir nehmen da teilweise auch noch Municipalities mit dazu. Das war auch so eine Erkenntnis, dass als wir uns angeguckt haben, was wird angezeigt, haben wir gemerkt, Was wir als Stadt empfinden bei uns in der Nähe, das wird gar nicht angezeigt. Es ist halt offiziell keine Stadt, es ist eine Gemeinde, aber relativ groß. Deshalb haben wir uns entschieden, wenn wir da eine Municipality mit einer gewissen Einwohnerzahl haben, nehmen wir das auch dazu. Das sind alles so Sachen, die sich aus der Erfahrung, aus der Anwendung dann ergeben. Und so bereiten wir dann die Daten auf. Einen interessanten Fall, den wir noch hatten, der auch technisch eine größere Herausforderung war, war, dass einige Kunden meinten, bei ihnen sei die Lagebeurteilung zu schlecht, die Region sollte eigentlich besser, bewertet sein. Dafür habe ich jetzt mal ein Beispiel für Supermärkte in der Nähe von Küstrin-Kiez rausgesucht. Da haben wir dann Delikatesse-Zentrum, wir haben Biedronka und wenn man genauer nach dem Ort guckt, das ist alles in Kostrzyn nad Odrą und Kostrzyn nad Odrą ist eben nicht in Deutschland, das ist in Polen. Polnische Supermärkte sind aber für Leute, die in Deutschland wohnen, durchaus sehr relevant. Man fährt gerne über die Grenze, spart vielleicht ein paar Euro und meiner Meinung nach sind die Kekse auch besser. Genau, und deshalb wollen wir eben auch Supermärkte und Restaurants, die im Ausland liegen, anzeigen. Jetzt ist es aber so, wenn wir die Daten für ganz Europa nehmen würden, dann hätten wir 32,2 Gigabyte im Vergleich zu den Daten für Deutschland, das sind 4,5 Gigabyte. Das macht das ganze Handling einfach deutlich schwieriger. Deshalb wollen wir eben nicht die Daten für ganz Europa, sondern nur die Daten für Deutschland plus dann nochmal 50 Kilometer in die Nachbarländer. Wir haben dann einmalig, das ändert sich ja nicht ständig, uns die Grenze plus 50 Kilometer ermittelt. Da haben wir auch ein Open-Source-Tool genommen, Oga2Oga, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Kannte ich vorher auch nicht. Und dann haben wir ein Bash-Skript, was zum einen die Daten für Deutschland plus die Nachbarländer runterlädt. Da war auch erst unser erster Ansatz. Wir laden die Daten für ganz Europa runter, da wir das in unserer CI/CD-Pipeline machen wollten, die Server nicht so gut mit so großen Datenmengen umgehen können. Hat es zu relativ vielen Problemen geführt. Deshalb unsere Überlegung, wir laden eben nur die Länder runter, die wir brauchen. Extrahieren daraus dann die Grenzregionen. Da nutzen wir zum Beispiel Osmium, das Osmium-Tool. Die Daten fügen wir dann zusammen und aus technischen Gründen muss man die dann nochmal einmal sortieren, sonst kann man damit nicht gut weiterarbeiten. Genau, das machen wir dann halt jeweils, wenn wir unsere Daten aktualisieren wollen. Und dann ist aber auch noch die Sache, während wir halt eben mal schnell über die Grenze zum Einkaufen gehen können, ist es halt nicht möglich, einfach die Kinder im Nachbarland in der Schule anzumelden. Bei Ärzten geht's vielleicht noch, aber die Krankenkasse zahlt es nicht mehr, die Sprache wird zum Problem etc. Deshalb wollen wir Schulen, Kindergärten, Ärzte und Krankenhäuser im Ausland eben nicht mit anzeigen. Das heißt also, wir müssen je nach Kategorie diese POIs rausfiltern. Da war der erste Ansatz, die Adressen haben den Eintrag Country, der ist aber relativ schlecht gepflegt. Unser Auszubildender hatte da noch ein paar andere Ideen, dass man vielleicht über die unterschiedlichen Postleitzahlen gehen kann. Wenn man keine fünfstellige Postleitzahl hat, wird es nicht in Deutschland liegen etc. Das war aber alles dann doch irgendwann sehr kompliziert und es gab auch noch eine Menge Fehler drin. Es war dann tatsächlich relativ einfach, die Lösung, sich die Grenzdaten einmal runterzuladen. Alternativ kann man die auch einfach aus den Daten extrahieren. Da das aber auch was ist, was sich nicht so häufig ändert, kann man es auch einmal abspeichern. Im Python-Code laden wir dann einfach die Grenzdaten, bereiten das Ganze mit einer Python-Library auf, also noch ein Open-Source-Tool hier, Shapely in diesem Fall, und können dann anhand der Geokoordinaten für diese Kategorien, wo wir es aussortieren wollen, prüfen, ist das diesseits oder jenseits der Grenze und können so einfach aussortieren. So, jetzt brauchen wir zu einer bestimmten Adresse die Points of Interest, die in der Nähe liegen. Also unsere Kunden geben zum Beispiel im Frontend eine Adresse ein und bekommen dann Listen, so wie wir die am Anfang in den Screenshots gesehen haben. Unsere Datenbank enthält über 1 Million Points of Interest. Wir können jetzt nicht zu jedem dieser Einträge in der Datenbank zu der Adresse die Distanz ermitteln. Das ist einfach nichts, was irgendwie praktikabel ist. Deshalb brauchen wir eine Vorauswahl. Wir holen uns zu unserer Adresse erstmal die Geokoordinaten und dann gucken wir in unserer Konfiguration zu dem Regiotyp, also ist es ländlich oder städtische Region, wie ist denn die zu berücksichtigende Entfernung? Daraus bestimmen wir einen Radius, in dem man suchen muss, also eine gewisse Luftlinie, wo ich auf jeden Fall nicht drüber hinaus komme, und nur für diesen Radius holen wir uns dann die Points of Interest, die wir in der Datenbank haben. Ich habe es hier mal einmal illustriert, wenn wir jetzt zu Fuß mit 5 Kilometern pro Stunde unterwegs sind, maximal 24 Minuten unterwegs sein wollen, dann kommen wir maximal 2 Kilometer weit, und damit haben wir jetzt hier diesen Umkreis, wo man dann sieht, da sind dann irgendwie, 7 Supermärkte oder so drin. Und das heißt, wir müssen eigentlich nur diese 7 Supermärkte berücksichtigen und alles andere können wir gleich vergessen. Dann holen wir uns als nächstes Isochrone zu der Adresse. Dazu nutzen wir Open Root Service, dazu komme ich später noch. Bei Isochronen geht es darum, was kann ich in einer bestimmten Zeit erreichen. Also hier diese Linien, da haben wir die innerste, das ist das, wo ich in 3 Minuten zu Fuß hinkomme. Und dann wird es halt immer größer, das, wo ich in 6 Minuten hinkomme, in 9 Minuten 12, und dann das blassgelbe am Rand, das ist dann das, wo ich in 15 Minuten zu Fuß hinkomme. Klar kann es da nochmal Sonderfälle mit irgendwelchen Sackgassen oder so geben, aber grundsätzlich kann ich halt sagen, das, was ich in 3 Minuten erreiche, das ist jetzt dieser innerste Bereich. Das ist gut genug für unseren Anwendungsfall. Warum jetzt die Isochrone? Das hat einfach damit zu tun, wir wollen performant das Ganze machen. Wenn wir jetzt, wir könnten natürlich auch zu jedem dieser Supermärkte einzeln die Distanzen berechnen, dann haben wir aber relativ viele Aufrufe vom Open Root Service. Das kostet einfach Zeit. Wenn wir jetzt einmal die Isochrone uns suchen und dann schauen, welcher POI ist in, oder welcher Supermarkt in dem Fall ist in welchem Isochron, dann können wir genau genug sagen, das ist das, was wir in 3 Minuten, 6 Minuten, 12 Minuten erreichen können. Wir haben da auch am Anfang das auf Minutengenauigkeit gemacht. Das hat alles ziemlich lange gedauert. Wir haben dann fachlich abgestimmt, 3 Minuten Genauigkeit reicht vollkommen. Genauer ist es im Alltag dann tatsächlich auch eh nicht. Der Verkehr ist immer ein bisschen anders, eine Ampel ist mal rot, und dementsprechend hat man sonst auch eine Genauigkeit, die so gar nicht einzuhalten ist. Und das macht es halt einfach deutlich schneller, als wenn wir genaue Distanzen uns angucken. Was wir dann auch noch machen, wenn wir jetzt schon in 6 Minuten 10 POIs gefunden haben, dann brauchen wir nicht mehr weiter gucken, was ist in den nächsten drin. Das macht dann halt auch noch mal was aus. Und dann haben wir noch ein paar technische Lösungen. Zum einen nutzen wir KD-Tree, das kommt aus der SciPy-Library, für die Geokoordinaten, für jede der Kategorien, die wir haben, cachen das Ganze und machen eben nicht jedes Mal dann eine Datenbankabfrage, und mittlerweile hat Python auch eine gute asynchrone Berechnung. Das nutzen wir für die unterschiedlichen Kategorien. Dadurch, dass die halt alle sehr unabhängig sind, haben wir da einfach auch keine Probleme, das parallel zu machen. Eine Besonderheit haben wir jetzt noch bei den Städten. Wir sollen 5 Städte bestimmen, und da haben wir insgesamt 90 Minuten Autofahrzeit, die wir berücksichtigen sollen. Isochrone werden sehr komplex, wenn die Distanzen groß werden. Es dauert sehr lange, 90 Minuten Isochrone zu berechnen, weil man einfach so viele verschiedene Möglichkeiten hat, wie man fahren kann, wie man abbiegen kann. Deshalb haben wir da gesagt, wir nutzen die Isochrone, die wir auch für die anderen Kategorien haben, so bis 20 Minuten. Und wenn da noch nicht 5 Städte drin sind, dann gucken wir bei denen, die sonst noch in unserer Vorauswahl sind, nach den genauen Distanzen. Das ist halt bisschen ausprobieren, was funktioniert gut. Wir sortieren die dann halt erstmal nach Luftlinie und gucken dann für maximal 8 uns die genaue Distanz an. Wenn schon ein paar in den Isochronen vorher lagen, werden es entsprechend weniger. Das kostet immer noch ein bisschen Zeit, aber eben längst nicht so viel, wie wenn wir uns da die 90 Minuten Isochrone auch bestimmen würden. So, jetzt habe ich schon ein paar Mal den Open Root Service erwähnt. Jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Der Open Root Service, der gibt uns eine API, um mit den OpenStreetMap Daten zu arbeiten. Was für uns da das Interessante ist, ist, dass wir halt einmal Isochrone bestimmen können und dann auch die Distanzen zwischen zwei Punkten oder auch zwischen einem Punkt und einer Liste von Punkten. So genau ist es hier nicht wichtig. Da gibt es eine ganze Menge von verschiedenen Verkehrsmitteln, die man da unterscheiden kann. Wir nutzen da eben zu Fuß das normale Fahrrad und das normale Auto. Und dann kann man das Ganze in Kilometern oder Sekunden zurückgeben. Wir benutzen da momentan nur Sekunden. Kann sich auch noch ändern. Was man hier sieht, ist die interaktive Doku. Da kann man ganz gut ein bisschen mit rumspielen, ausprobieren und ein bisschen Erfahrungen sammeln. Wenn man jetzt nur ein bisschen das Ganze ausprobieren will, dann gibt es da auch eine kostenlose API von der HiGIT. Das ist eine GmbH in Heidelberg, die mit der Uni auch zusammenhängt. Und die das Ganze dann auch für den ganzen Planeten zur Verfügung stellen. Es gibt auch noch für bestimmte Organisationen spezielle Pläne auf Anfrage. Wenn man das jetzt für irgendeine gemeinnützige Organisation haben will, dann könnte man bei denen anfragen. Das kommt jetzt für uns alles nicht in Frage. Für die kommerzielle Nutzung in größerem Umfang kann man den Open Root Service lokal hosten. Da gibt es dann auch sehr gute Beschreibungen und man kann es zum Beispiel über einen bereitgestellten Docker-Container machen. Oder was wir machen, es gibt auf GitHub eine Docker-Compose-Datei, die man nach seinem eigenen Bedarf anpassen kann. Die PBF-Dateien, also der Docker-Container, der enthält noch nicht die OpenStreetMap-Daten. Dafür nutzt man dann Bindmounts, also wir holen uns die PBF-Datei, die wir brauchen, in unserem Fall mittlerweile eben die, die wir uns selber zusammenbauen mit Deutschland und 50 Kilometern. Die speichern wir auf unserem Server, mounten das als Volume, genauso eine Konfiguration. Hier ist ein kleiner Auszug noch aus der Docker-Compose-File. Da kann man dann zum Beispiel anpassen, dass man nicht das Latest-Image nehmen will, sondern die Version da selber bestimmt. Man kann festlegen, wo die Volumes sein sollen. Und genau der Punkt, wo ich als nächstes zukommen will, ist jetzt hier die Umgebungsvariable Rebuild Graphs. Das ist noch eine Besonderheit, dass wenn ich jetzt den Open Root Service Container das erste Mal starte, dann wird aus den OpenStreetMap Daten werden Graphen gebaut, die machen das Ganze performanter, nehme ich an. Da stecke ich nicht im Detail dahinter. Gibt sicherlich andere Leute, die da besser was zu sagen können. Auf jeden Fall ist es eben so, beim ersten Start baut das Ganze oder eben, wenn in der Konfiguration Rebuild Graphs gleich True gesetzt ist. Die Graphen werden auch in Bindmount geschrieben und die Dauer, die hängt dann ab von den Daten und der Konfiguration. Bei uns ist es eben etwa 2 Stunden und in der Zeit ist dieser Open Root Service Container noch nicht einsatzbereit. Das heißt also, wenn ich eine permanent laufende Anwendung habe, dann kann ich nicht beim Datenupdate sagen, ich starte das Ganze neu mit Rebuild True, dann ist meine Anwendung 2 Stunden nicht verfügbar. Das ist nicht so günstig. Ich habe jetzt noch mal in die Doku geguckt. Mittlerweile ist es da auch gut beschrieben. Als ich vor 3 Jahren mal gesucht habe, war es noch nicht so beschrieben. Die Lösung ist aber eigentlich auch recht naheliegend. Wir brauchen einen zweiten Container, den wir ausschließlich zum Bauen der Graphen starten. Und das, was wir dann mit dem gebaut haben, das kopieren wir eben dahin, wo es der erste Container nutzt, wo auch unsere Anwendung drauf zugreift. Müssen den Container dann nochmal einmal neu starten, dass das auch funktioniert. Das sollte man nicht vergessen. Ja, und so kann man dann seine Daten auch aktualisieren. Das ist halt eigentlich nicht so schwer auf die Idee zu kommen, ist aber auch was, was dann irgendwo im Alltag leicht untergeht. Als ich vor gut 3 Jahren ins Projekt kam, da hatte man halt irgendwann mal diesen Open Root Service gestartet, hatte irgendwann mal diese Daten hinterlegt und dann waren andere Dinge wichtiger, was dann tatsächlich auch irgendwann zu Problemen geführt hat, dass man so lange kein Update mehr gemacht hat und dann brauchte man ganz schnell eine Lösung, weil wir kurz vorm Produktivgehen waren. Also durchaus was, wo man sich Gedanken machen sollten. Unser aktuelles Setup haben wir jetzt noch ein bisschen verfeinert. Wir haben jetzt 3 Bildkonfigurationen in unserem ICD-Tool. Wir nutzen da Team City, das ist, funktioniert aber sicherlich auch mit anderen Tools gut. Wir haben halt eine Pipeline, die ist dafür da, neue Daten zu erzeugen. Die komprimieren wir dann, also die PBF-Datei, die ist komprimiert genug, da kriegt man nicht mehr viel rausgeholt, aber die OSM-PBF, die ist komprimiert, die Graphen, die komprimieren wir noch. Das Ganze pushen wir dann in Datenspeicher, wir nutzen da Artifactory, funktioniert aber auch hier mit was anderem, können da dann auch 3 Versionen vorhalten. Das ist dann zum Beispiel auch sehr gut. Oft muss man neue Graphen bauen, wenn man was an der Konfiguration ändert oder wenn man ein Update macht. Und so hat man dann einfach die Möglichkeit, wenn man doch zur alten Konfiguration zurück will oder wenn man die neue nur auf dem Branch mal ausprobieren will, dass man einfach zwischen 3 Versionen der Graphen wählen kann. Dafür haben wir dann eine 2. Pipeline, die lädt die Daten runter, entpackt sie und startet den Container neu. Und dann haben wir eine, die den Open Root Service einfach initial startet oder auch für Updates, dass wir dann eine neue Version neu starten. Die das Daten runterladen und das Open Root Service starten, das machen wir auf jeder unserer Umgebung, also auf der Test-, Abnahme- und Produktionsumgebung momentan. Der Vorteil, den wir hier haben, dass Daten neu erzeugen, das brauchen wir nur einmal machen, hat auch den Vorteil, wir wissen, wir nutzen die gleichen Daten auf allen Umgebungen. Wir haben auch auf der Testumgebung weniger Abhängigkeiten von unseren Systemadministratoren. Banken ist halt eine regulierte Umgebung, da darf man nicht machen, was man will auf Produktion. Das ist für uns einfach eine große Erleichterung, dass wir da den Prozess nur einmal machen müssen. Dann haben wir so ein paar Schritte, die sehr lange laufen, so das Graphen neu bauen und auch das Erstellen von unserer speziellen PBF-Datei. Das dauert lange. Wir haben nur eine bestimmte Anzahl von Servern, die wir uns mit verschiedenen Teams teilen müssen. Wenn wir davon 1-2 Stunden belagern, dann bedanken sich die anderen Teams. Deshalb machen wir es so, dass die langlaufenden Schritte auch direkt auf unserem Server laufen. Wir dann einen Schritt haben, der regelmäßig checkt, wie ist der Status von dem Container und dann automatisch weitermacht. Und ganz zum Abschluss haben wir dann noch einen Schritt, der aufräumt. Gerade der OS-Container, der die Graphen neu baut, der ist dafür gemacht, dass er dann hinterher auch weiterläuft und eine Anwendung ihn anspricht. Wenn ich da nichts mache, dann braucht er einfach unnötig Ressourcen. Deshalb im letzten Schritt, wenn er fertig ist, stoppen wir ihn, löschen ihn räumen ihn weg. Das ist mittlerweile jetzt alles schön automatisiert, hat ein bisschen Arbeit gekostet, aber ist es auch wert, weil vorher, als es viel Handarbeit war, haben wir tatsächlich unsere Daten nur so mäßig oft aktualisiert. Wir haben dann immer mal wieder gesagt, sollten wir mal wieder, wir könnten sie auf eine Woche genau haben, aber ja, sie veralten dann halt schnell, wenn man dann jedes Mal irgendwie von Hand Dateien runterladen, rumkopieren muss. Und deshalb ist es einfach eine gute Verbesserung, dass wir das hier automatisiert haben. So, zum Abschluss. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass OpenStreetMap-Daten vielfältig einsetzbar sind. Ich denke, wir kennen alle verschiedenste Karten, die OpenStreetMap nutzen. Nutzen es vielleicht mit Komoot oder so zur Navigation, aber man kann es eben auch noch für viele andere Sachen nutzen und ganz anders als eben auf der Karte. Damit man wirklich einen guten Nutzen hat, sollte man die Daten dem Anwendungsfall entsprechend aufbereiten. Da kann sich auch viel mit der Zeit einfach ergeben. Wie gesagt, wir haben oft Feedback bekommen, seit wir produktiv sind oder eben beim Testen gemerkt, da ist was, was wir vielleicht noch besser machen könnten. Wir haben sicherlich auch noch Sachen, die wir besser machen können. Wir haben ein kleines Team, wir haben nicht für alles Zeit. Na, dann Planung und Automatisierung von Updates helfen, die Daten aktuell zu halten. Und ja, es gibt zahlreiche Open Source Tools, die eben auch dabei nutzen, helfen, diese offenen Daten gut zu nutzen. Mit unserem kleinen Team könnten wir halt längst nicht das erreichen, was wir erreicht haben, wenn wir nicht vieles auf der Arbeit von anderen aufbauen könnten und uns eben auf unsere fachlichen Besonderheiten konzentrieren könnten. Damit komme ich zum Ende. Ich hoffe, ich war nicht viel zu schnell. Ein bisschen schnell war ich. Aber das heißt, falls ihr noch mehr wissen wollt oder Anmerkungen habt, haben wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Es gibt ein paar verschiedene. Also wir hatten ja am Anfang schon auf der einen Folie. Genau, also zum einen hat man hier halt eben diese Scores mit verschiedenen Kategorien, einmal für die gesamte Mikrolage, dann für die verschiedenen Kategorien. Dazu kommt dann auch noch die Makrolage, wo ich jetzt hier nicht drauf eingegangen bin, da geht es dann mehr so um Bevölkerungszusammensetzung. Aber was die Kunden eben auch sehen, ist halt diese Liste, wo sie halt dann wirklich gucken können, welche Supermärkte sind da und wie weit sind die dann wirklich mit den verschiedenen Transportmitteln entfernt.
Ist denn dann eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Immobilien?
Bitte ins Mikro.
Ah, Entschuldigung. Ist denn da eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Immobilien überhaupt möglich?
Zur Vergleichbarkeit von Immobilien gehört natürlich noch deutlich mehr. Wir nutzen diese Lagebeurteilung dann unter anderem auch, um Vergleichsimmobilien zu finden. Wir haben durch unsere Kunden eben einiges an Immobilien in der Datenbank, wo dann halt, wenn jemand eine neue Bewertung machen will, er dann auch sich Vergleichsobjekte anzeigen lassen kann. Da geht dann als ein Punkt die Lagebeurteilung ein, aber es gehen dann eben auch noch so Sachen ein wie der Zustand oder die Ausstattung, die Größe, was für eine Art von Immobilie ist, also eine Wohnung oder ein Haus. Da kommt noch eine Menge mehr dazu, was jetzt einfach hier den Rahmen gesprengt hätte. Na, und dann gucken wir auch, wir vergleichen dann auch nicht unbedingt die Immobilie in Bayern mit der in Niedersachsen, sondern wirklich ähnliche Immobilien in einem gewissen Umkreis.
Ja,
Ja, erstmal vielen Dank. Total spannendes Thema und schön zu sehen, auch wie solche da. Also ich bin so jemand, der auch ab und zu mal dann bei Street Complete oder sowas einträgt. Dann guckt mich meine Frau immer schief an, so nach Motto, wer nutzt das denn außer dir? Und das zeigt das sehr schön. Und ich glaube, du brauchst auch keinem hier zu erklären, wie wichtig das ist. Ich glaube, wir wissen das auch alle und ist trotzdem schön, nochmal so ein Beispiel zu sehen, nicht falsch verstehen. Was mich nur interessieren würde, tragt ihr das auch, sag ich mal, in die Politik zum Beispiel rein? Weil ich glaube, unsere Regierung versteht das gar nicht, wie wichtig Open Source und Open Data auch für die deutsche Wirtschaft ist. Und da wäre es ja auch mal schön, wenn das da mal ankommt, dass das auch, sag ich mal, einen total praktischen wirtschaftlichen Nutzen hat.
Das machen wir tatsächlich momentan noch nicht. Was mein Plan für die Zukunft ist, ist, dass vielleicht erstmal innerhalb des Unternehmens nochmal ein bisschen mehr Richtung Geschäftsführung zu tragen, da vielleicht auch nochmal zu sensibilisieren, dass man ja bei einer Spendenaktion vielleicht auch mal nicht nur für die DKMS oder so, die sicherlich auch wichtig ist, spendet, sondern auch mal für die Open Source Tools, die wir ja auch viel nutzen. Ich glaube tatsächlich, dass da auch schon alleine innerhalb von unserer Organisation viel gemacht werden kann. Ja, so Lobbyarbeit in der Politik ist auch nicht unser Thema so sehr.
Aber ist ja total sinnvoll, der erste Schritt erstmal im Management und so auch mal Awareness zu schaffen, weil die das wahrscheinlich auch nicht wissen, mit welchen Werkzeugen man da tagtäglich dann arbeitet, ne, was die dann bringen. Ja, sehr schön. So, wer war das Nächste? Ich glaube, du, ne?
Ja, auch erstmal danke für den Vortrag. Eben kam das Thema ja Fernbahnhöfe auf, was von der Bahn nicht mehr bereitgestellt wird, so wie ich es verstanden hatte, also die CSV-Datei. Habt ihr den Delphi-Datensatz mal in Erwägung gezogen? Das ist so deutschlandweite Haltestellen plus eigentlich Fahrplanauskünfte, also eigentlich mehr, was ihr braucht. Aber man könnte halt da gucken, wo halten ICEs, danach sortieren und gucken, was könnten überhaupt Fernbahnhöfe sein.
Haben wir bisher nicht. Das Thema ist bei uns halt ein bisschen runterpriorisiert worden. Als wir angefangen haben, gab es halt die aktuelle CSV-Datei. Dann gab es die eine ganze Zeit noch zum Runterladen, aber eben in der alten Version. Und wir haben dann irgendwann gesagt, wir sollten vielleicht mal gucken, was gibt's da für andere Datenquellen. Aber ja, wie gesagt, dadurch, dass es sich nicht so oft ändert, war das eben nicht so eine hohe Priorität. Aber ich nehme es auf jeden Fall mal mit und vielleicht kommt es ja in Zukunft, dass das eine Alternative für uns sein könnte.
Okay. Sind die Begriffe auch Open Source oder Closed Source?
Die zur Weiterverarbeitung von unseren Daten müsste man drüber reden, ob man die veröffentlichen darf. Das ist was wir jetzt auch eher vor kurzer Zeit gemacht haben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Arbeitgeber bei solchen Themen da auch recht offen ist, weil es eben nicht so unsere Spezialdomäne ist. Wäre auf jeden Fall mal was, wo man anfragen könnte. Ist bei uns manchmal nicht so ganz einfach, da die Zuständigkeiten auch zu finden. Halt, da muss man dann doch auf die Juristen zugehen, die da vielleicht nicht ganz so im Thema drin sind, aber wäre auf jeden Fall mal interessant, da zu fragen, ob man es vielleicht mal bereitstellen kann, auch im Detail.
Auch von mir vielen Dank für den spannenden Vortrag. Echt cool, mal so einen kommerziellen, rein kommerziellen Use Case auch für die OSM-Daten zu sehen. Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar zu dem Thema Datendeduplizierung. Sie hatten eben dieses Schulbeispiel angesprochen, wie mit der alten Jungen- und der alten Mädchenschule. Ist das ein automatisierter Step, der da nochmal gemacht wird, um die Daten aufzubereiten? Oder wird
genau, das ist
gemacht?
Bei uns im Code. Was wir momentan vor allem machen, ist, dass wir gucken, haben wir jetzt zwei Points of Interest mit gleichen Namen, die sehr dicht beieinander liegen. Das hat auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung geliefert, sagen wir es so. Genau, dadurch konnten wir auf jeden Fall viele wichtige Fälle dann abdecken. Aber wir haben zwei Docker-Container, wir haben eigentlich zwei Teile von unserer Anwendung. Einmal die REST-API, die auch unser Frontend nutzt, und dann eben einen Container, wo dann eine Pipeline drin läuft, die unsere Datenaufbereitung macht. Da ist, wie gesagt, auch noch viel mehr als die Points of Interest drin. Und da ist eben ein Schritt, da auch die Deduplizierung und die Anreicherung und so, das lassen wir halt dann so einmal die Woche oder so laufen. Oder ich weiß gar nicht, ob das automatisch läuft, getriggert wird. Da bin ich gerade, habe ich gerade nicht ganz im Kopf, was automatisch getriggert wird und was wir manuell triggern. Aber gerade wenn wir neue Daten haben, dann werden die so dann einmal verarbeitet und in der Datenbank gespeichert.
Danke.
Möchte noch jemand?
Danke für den Vortrag. Als erstes mal meine Frage zu Isochrone. Hat es einen Grund, dass ihr nur Auto, Fahrrad und es war nur Auto und
Fahrrad, Auto, Fahrrad und
zu Fuß macht und keine öffentlichen Verkehrsmittel? Weil gerade wenn es um Freizeit geht, Einkaufen ist ja das ja oder Ausbildung ist ja durchaus
da
Thema.
Gucken, soweit ich weiß, unser PO und unsere Datenanalysten durchaus schon rein. Wir haben halt mit Auto angefangen. Damals vor 3 Jahren haben dann irgendwann zu Fuß und Fahrrad hinzugenommen. Ich glaube, bei öffentlichen Verkehrsmitteln will man noch mal ein bisschen genauer gucken, weil es da eben auch einen Unterschied macht. Habe ich da jetzt irgendwie 2 Busse, die am Tag fahren oder habe ich alle 10 Minuten einen Bus? Deshalb ist das Thema, soweit ich weiß, noch komplexer und ist noch nicht bei uns Entwicklern angekommen.
Aber diese Services, also diese API würde das unterstützen schon?
Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was der Open Route Service da kann. Ich glaube, er hat da auch Möglichkeiten. Wir haben das Profil aber auch noch nicht weiter getestet. Dafür müssten wir dann das erst in der Konfiguration eintragen, die Graphen dafür auch bauen. Da sind wir noch nicht so weit, dass wir das getestet haben. Aber es kann gut sein, dass das in Zukunft noch kommt.
Und dann hätte ich vielleicht noch eine kleine Metafrage, weil es ist ja super interessant, dass also ein traditionelles Unternehmen irgendwie so präsent ist. Und ich weiß nicht, ob du es beantworten willst, aber wie einfach war es, diesen Vortrag zu machen in so einem traditionellen Unternehmen? Ist es schwierig, das okay zu bekommen?
Oder es war tatsächlich gar nicht so schwierig. Ich habe halt mal mit meinem Chef drüber geredet. Der hat es grundsätzlich unterstützt. Und dann habe ich mir jemand, also was wirklich das Schwierige war zu gucken, wer ist jetzt überhaupt zuständig dafür, sowas freizugeben. Zu geben, habe dann eben Kollegen gefunden, wo ich die Einreichung dann hingeschickt habe und der mir dafür dann das Okay gegeben hat, dem habe ich auch nochmal die Folien geschickt, auch meinem Chef, da kam dann gar nichts mehr zurück. Vom Marketing kamen halt nur nochmal so ein paar Empfehlungen zur Optik. Also es ist tatsächlich nicht so schwierig, vielleicht macht es auch einfacher, dass wir ein kleines Tochterunternehmen sind, also wir sprechen da von Kompetenzmarken, wir machen halt, sind halt da im IT-Bereich dann mehr unterwegs bei allem, was nicht Zahlung angeht oder ja, die Geldsachen, die macht noch ein anderes Tochterunternehmen. Vielleicht macht es das auch etwas einfacher. Ich habe insgesamt eher den Eindruck gehabt, das Interesse ist eher verhalten, aber dadurch werden mir vielleicht auch nicht so viel Steine in den Weg gelegt. Mal gucken, wie die Resonanz dann noch ist. Wird wahrscheinlich dann nochmal einen kleinen Artikel im Intranet geben. Vielleicht gibt es dann nochmal Resonanz. Aber es war tatsächlich auch dadurch, dass es sehr technisch auch ist und jetzt nicht groß und also die Daten, die wir hier sehen, das sind ja auch alles offene Daten. Das sind jetzt nicht unsere Kundendaten. Ich denke, dann wird es schwierig.
Vielen Dank für den Vortrag. Ihr habt gesagt, ihr spiegelt die Daten auf lokale Server. Wie viel ist das? Und werden die jedes Mal komplett runtergeladen oder gibt es da ein Interface wie Rsync, dass man im Grunde nur aktuelle Daten kriegt und damit die Datenmenge verringern kann?
Die werden jeweils komplett verarbeitet. Ich hatte ja auch gesagt, wir machen da halt, schneiden uns da eben Deutschland plus die 50 Kilometer. Ich glaube, für Deutschland hatte ich es drin. Das waren dann, glaube ich, die 4,6 oder sowas. Da haben wir es. 4,5 für Deutschland. Mit den Nachbarländern dann etwas mehr. Wobei wir da eben auch die Nachbarländer dann nicht dauerhaft speichern. Aber genau, wir holen die uns komplett. Aber das ganze Skript, was die Aufbereitung da macht, das läuft dann ungefähr eine halbe Stunde im Docker-Container. Also das hält sich auch alles in Grenzen und es läuft dann eben auch kann gut laufen irgendwo am sonntags nachts oder so, wo es dann auch keinen stört.
Wie oft macht die Archäologisierung?
Ja, wir haben da noch nicht so richtig einen Rhythmus drin, sagen wir es so. Mein Plan ist eigentlich, dass wir das so alle 2-3 Wochen machen, aber wir müssen da noch so ein bisschen den Rhythmus reinkriegen. Auf Abnahme und Produktion dürfen wir halt auch selber nichts verändern. Da muss dann unser Systemadministrator sein Passwort eingeben. Das kann man im Rahmen von einem normalen Deployment machen, aber wir müssen da halt jetzt erstmal so weit kommen, dass wir es wirklich auch regelmäßig machen, jetzt wo die Pipeline automatisiert gut funktioniert.
Dürfte dann spannend werden, wenn mehr Unternehmen auf die Idee kommen, OSM-Daten zu verwenden, dass einfach die Serverlast dann groß wird, auf dem OSM-Server aber.
Ja, also es ist tatsächlich auch so beim Austesten, da ist mir dann ein kleiner Fauxpas passiert, dass ich sehr viele Daten, also gerade auch ganz Europa runtergeladen habe. Das mögen die Leute gar nicht gerne. Ich habe mittlerweile auch tatsächlich eine Überprüfung im Skript, dass wenn die Daten, die wir schon haben, keine Woche alt sind, dass dann keine neuen geladen werden, einfach um auch zu vermeiden, dass wenn man irgendwas Neues testet, man dann Server überlastet von einem kleinen Projekt, das möchte man halt eigentlich nicht.
Vielleicht wäre das ja eine gute Idee, beim Management mal nach Geld zu fragen,
um ja, das Projekt zu unterstützen.
Dankeschön.
Ist das auf jeden Fall gut.
Ja, super. Ganz herzlichen Dank. Also ich finde es halt extrem spannend zu sehen, wie viel Open Source in der Wirtschaft schon bewirkt. Und ich glaube, dass es da extrem viel noch unter der Decke gibt, was man gar nicht so mitkriegt. Von daher freue ich mich riesig über diesen Vortrag. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Meine Frau arbeitet in einem Unternehmen und die haben mit OpenStreetMap und mit den Daten halt gecheckt, wo öffnen Unternehmen ihre nächste Filiale. Und die konnten genau berechnen und sagen, pass auf, wenn du die da eröffnest, hast du die Umsatzzahlen, wenn du sie dort eröffnest, hast du die. Und der Unternehmer konnte dann entscheiden, okay, welchen Weg gehe ich? Fand ich total faszinierend.
Ja, danke auch von mir. Es kann ja mal vorkommen, dass in OpenStreetMap im Supermarkt noch fehlt oder irgendwie eine Schule geschlossen wird oder sowas. Kommt es dann vor, dass die Kunden euch Rückmeldungen geben, dass da irgendwie die Werte nicht stimmen und tragt ihr das dann selbst aktiv in OpenStreetMap wieder zurück?
Ist bisher nicht so gewesen, dass die, also wir haben den Hinweis eben zu dem fehlenden Bahnhof bekommen. Da stellte sich dann halt raus, ja, ist ein Hold und keine Station. Sowas kam mal, aber jetzt, dass irgendwie ein neuer Supermarkt noch nicht drin war oder so, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, dass das war. Aber man lernt die Daten natürlich auch ganz gut kennen, wenn man damit arbeitet. Was mir in Stuttgart jetzt zum Beispiel auch auffällt, ist, dass die U-Bahn-Halte doch sehr inkonsistent bezeichnet sind. Teilweise steht dann noch Straßenbahn drin und so. Das wäre auf jeden Fall auch mal was, wo man nochmal an die Daten gehen könnte. Ist natürlich einfach immer eine Zeitfrage. Wenn man das sauber bereinigen will, braucht man schon einfach auch die Zeit. Und ich bin bisher tatsächlich nicht dazu gekommen, auch wenn das was ist, wo ich denke, es wäre sinnvoll.
Ja. Aber ist irgendwie auch indirekt so ein Qualitätsmerkmal, dass es anscheinend ganz wenige Probleme gibt damit.
Ja, auch nochmal danke für den Vortrag. Die Frage ging in eine ähnliche Richtung von mir, und zwar, wenn schon so eine Sanitization und Deduplizierung und all solche Schritte passieren, dann wirkt das ja, als sei da auch viel Potenzial, solche Infos durchaus auch zurückzuspielen, wenn das Sinn macht. Also bei Hold oder Station ist ja jetzt eine Unterscheidung, die aus dem speziellen Anwendungsfall herausrührt und die man natürlich nicht zurückspielen würde, aber gibt es da anderweitige Bestrebungen, irgendwie offensichtlich festgestellte Fehler zu korrigieren und zurückzuspielen?
Vieles ist vielleicht auch nicht unbedingt ein Fehler, weil es eben 2 Adressen sind. Da könnte man sich auf jeden Fall nochmal auch mehr mit beschäftigen. Wo haben wir jetzt wirklich was auch noch Verbesserungspotenzial hat. Aber wie gesagt, es scheitert meistens wirklich an der Zeit einfach. Aber ja, ich würde da gerne auch mehr machen, weil wir eben diese Daten auch nutzen. Und privat mache ich hier oder da auch mal was. Aber oft ist die To-Do-Liste einfach super lang und man hat schon wieder 10 Deadlines, wo man nicht weiß, wie man es schaffen soll, und dann ist der Kollege noch in Elternzeit.
Danke.
Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch langsam Zeit, dass wir dem nächsten Sprecher dann auch die Gelegenheit geben, sich einzurichten. Dann vielen Dank nochmal für die vielen Fragen und das Interesse.